uns auf das Wort Gottes hören, Johannes Evangelium. Ich lese Kapitel 20, die Verse 11 bis 18. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber jetzt zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und für deine Wahrheit. Dein Wort, Herr, ist herrlich und ewig und unfehlbar. Herr, wir bitten, dass wir dein Wort verstehen, denn wir sind Sünder und unser Verstand ist verblendet. Und so bitten wir, Herr, dass du uns deinen Geist gibst, damit er uns Ohren gibt, die hören, und einen Verstand, der versteht. Und vor allem, Herr, Herzen, die glauben. Herr, wir bitten, dass du durch deinen Geist in unseren Herzen genau die Predigt predigst, die wir hören müssen, ja, um dir besser zu dienen. Die aufmerksamen Predigteure unter euch haben letzte Woche wahrscheinlich festgestellt, dass ich den Vers 17 nur teilweise behandelt hatte. Und das hat einen Grund. Ich denke, Vers 17 ist in diesem Abschnitt der wahrscheinlich wichtigste Vers. Der Vers, in dem uns Christus sehr viel offenbart. Denn hier offenbart uns Jesus eine grundlegende Wahrheit über unsere Beziehung zu Gott und zu Christus. Er gibt uns Wahrheiten über die Beziehung zwischen Gott dem Vater und Christus, zwischen Gott dem Vater und zwischen Christus und uns. Jesus gibt uns eine neue Definition, eine neue Beziehung. Jesus schafft all das in nur einem einzigen Satz zusammenzufassen. Er schafft es uns, all das in einem einzigen Satz zu sagen. Genau das wollen wir heute betrachten. Lass uns nicht vergessen, Jesus ist gerade der Maria begegnet. Er hat sich ihr offenbart. Sie war die erste Person, die den auferstandenen Herrn gesehen hat. Sie war die erste Person, die Zeugnis gegeben hat von der Auferstehung Christi. Christus ist auferstanden. Aber damit endet das Evangelium nicht. Das Evangelium endet nicht mit einem auferstandenen Christus, sondern mit einem aufgefahrenen Christus. Einen Christus, der zu Rechten Gottes im Himmel sitzt. Und genau diese beiden Dinge sollte Maria den Jüngern verkünden. Die Wahrheit, dass Christus auferstanden ist, und die Wahrheit, dass er in den Himmel auffahren wird. Interessant ist, wie Jesus ihr diesen Auftrag gibt. Er spricht von einer Beziehung zu seinen Jüngern. Er sagt, sie soll zu seinen Brüdern gehen. Er spricht von seinem Vater und ihrem Vater. Er spricht von seinem Gott und ihrem Gott. Christus spricht von einer Familie. Genau das wollen wir betrachten. Wir wollen die Familienverhältnisse, die sich geändert haben, betrachten. Deshalb ist der Titel der Predigt eine neue Beziehung. Es sind drei Punkte, die wir in dieser Beziehung betrachten. Wir sehen die Beziehung als Brüder zueinander, als Geschwister. Wir sehen die Beziehung zum Vater als Kinder. Und wir sehen die Beziehung immer noch zu Gott als das Volk. Die Punkte der Predigt sind: dein Bruder, dein Vater und dein Gott. Dein Bruder, dein Vater, dein Gott. Und vor allem, wenn wir uns mit Bruder und Vater beschäftigen, beschäftigen wir uns mit einer wichtigen Lehre, die wir in der Schrift finden, nämlich der Lehre der Adoption. Der Lehre, dass wir Kinder Gottes geworden sind, dass wir in die Familie Gottes aufgenommen worden sind. Die Lehre ist im Prinzip eine sehr einfache Lehre. Wir sind die Kinder Gottes geworden, aber diese Lehre ist auch eine sehr tiefe Lehre, die sehr viele Konsequenzen für unseren Glauben und für unser Leben hat. Und deshalb ist es gut, dass wir hier pausieren und diesen Vers betrachten. Wir wollen als erstes anfangen mit dem Punkt: dein Bruder. Jesus sendet Maria zu den Jüngern, indem er zu ihr sagt, geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen. Mit diesem kleinen Satz, geh aber zu meinen Brüdern, identifiziert sich Jesus auf eine ganz andere Art mit seinen Jüngern, als man es vielleicht denken könnte. Denn zwischen Jesus und seinen Jüngern war eigentlich eine Lehrer-Schüler-Beziehung. Jesus war ihr Meister, sie waren seine Schüler. Jesus hat sie gelehrt, sie haben von ihm gelernt. Aber immer wieder finden wir, dass Christus genau dieses Verhältnis aufbricht. Er ändert dieses Verhältnis. Er hat sie schon an einer anderen Stelle Freunde genannt. Sie sind seine Freunde, nicht nur seine Schüler. Er hat sie seine Schafe genannt. Ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme, hat Christus gesagt. Und jetzt nennt er sie seine Brüder. Das ist natürlich kein Zufall. Jesus denkt nicht, ich will literarisch etwas Besonderes machen, ich will sie nicht Jünger nennen. Er nennt sie Brüder, weil er sie als seine Brüder sieht, als seine Geschwister. Obwohl Jesus ihr Meister und Lehrer ist, ist er zugleich ihr Bruder, Teil der Familie. In Christus, kann man sagen, ändert sich die Beziehung zu Christus. Und das klingt jetzt sehr philosophisch, doch was es meint, heißt, wenn wir mit Christus verbunden sind durch unseren Glauben, haben wir automatisch auch eine neue Beziehung zu Christus erhalten. Wir sind seine Brüder geworden. Und Gottes bezeichnet uns oft als die Brüder Christus. Paulus schreibt zum Beispiel im 1. Korintherbrief, dass Christus der Erstgeborene aus den Toten ist. Der Erstgeborene ist immer ein Teil der Familie. Es ist immer ein Bruder innerhalb der Familie. Und Christus ist der Erstgeborene unter seinen Brüdern, unter uns. Er ist der Erste, der aus den Toten auferstanden ist. Durch die Auferstehung, sagt uns Paulus, ist Christus der Erstgeborene geworden. Doch er sagt uns auch, dass durch die Auferstehung wir seine Brüder geworden sind. Wir sind seine Geschwister geworden. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen. Wir sind Christi Brüder geworden. Und die Jünger konnten nicht einfach Christi Brüder werden, weil Christus da war. Sie sind Christi Brüder geworden, weil er gestorben ist, weil er begraben worden ist und weil er auferstanden ist. Durch die Auferstehung ist Christus unser Bruder geworden. Die Beziehung zu Gott ändert sich grundlegend durch unseren Glauben, doch sie ändert sich vor allem auf der Grundlage des Evangeliums. Das Evangelium ist die Grundlage, auf der sich unsere Beziehung zu Gott erst ändern kann. Denn ansonsten hätten wir keine Chance, dass wir eine andere Beziehung zu Gott kriegen. Weil Christus getan hat, was er getan hat, ändert sich die Beziehung zu Gott. In Matthäus 12, als seine Mutter und seine Brüder zu ihm kommen und ihn sprechen wollen, was sagt Jesus da? Er sagt, siehe, er zeigt auf seine Jünger und die, die ihm gefolgt sind, sagt, meine Mutter, meine Brüder. Jesus macht schon dort deutlich, dass er ein familiäres Verhältnis, eine familiäre Beziehung mit denen hat, die ihm nachfolgen und nicht unbedingt mit denen er blutsverwandt ist. Ich denke, das ist auch die erste Anwendung, die wir heute Morgen rausziehen können aus dem Abschnitt. Wenn du an Christus glaubst, bist du sein Bruder. Dann bist du seine Schwester. Wenn du ihm nachfolgst, bist du Teil seiner Familie geworden. Wir dürfen nicht den Fehler machen, und ich bitte euch, macht nicht den Fehler, dass ihr glaubt, wir brauchen Christus nur als unseren Erlöser. Wir dürfen nicht denken, dass Christus nur unser Retter ist. Er ist auch dein Bruder. Natürlich ist er unser Erlöser. Er hat uns erkauft von den Sünden. Ich habe gestern einen Vortrag gehört über Epheser 2, und da hat der Referent ganz deutlich gemacht, Christus hat uns erlöst vor dem Zorn Gottes, und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Aber wir bleiben nicht dort stehen. Wir bleiben nicht dabei stehen, dass Christus unser Erlöser geworden ist. Er ist auch unser Bruder. Und es bedeutet, wir müssen eine Beziehung zu ihm pflegen. Wir dürfen Christus nicht einfach nur nutzen als denjenigen, der unsere Sünden vergeben hat. Nicht nur derjenige, der für unsere Schuld gestorben ist und uns Frieden mit Gott verschafft hat. Wir müssen eine Beziehung mit Christus aufbauen. Wir müssen Zeit in seinem Wort verbringen. Wir müssen Zeit im Gebet verbringen. Wir müssen eine Beziehung zu unserem Erlöser aufbauen, weil er unser Bruder ist. Wir reden mit unseren Geschwistern in der Familie, im Normalfall. Wir reden mit unseren Eltern, wir reden mit unseren Cousins, Cousinen und allem weiter. Wir bauen Beziehungen auf. Ich denke, es gibt auch eine zweite Anwendung, die wir verstehen müssen. Jesus sagt, er geht zu seinem und ihrem Vater. Er geht zu seinem und ihrem Gott. Ich denke, was wir hier auch vor allem sehen und verstehen müssen, Christus ist der Erstgeborene aus den Toten. Das ist das, was Paulus uns gesagt hat. Und Christus geht zu seinem Vater. Christus geht zu seinem Gott, der auch unser Vater und unser Gott ist. Christus ist unser Bruder, der als erstes aus den Toten auferstanden ist, aber wir als seine Geschwister folgen ihm in der Auferstehung. Wir werden eines Tages auferstehen. Bruder Christi zu sein oder Schwester Christi zu sein hat zur Folge, dass wir nicht tot sein werden, wir werden auferstehen. Wenn du durch den Glauben mit Christus verbunden bist, wenn du Christi Bruder bist, dann wirst auch du von den Toten auferstehen. Dann wirst auch du eines Tages zu deinem Vater und zu deinem Gott gehen. Und es sollte uns ein großer Trost sein. Es sollte uns ein sehr großer Trost sein in der Welt, in der wir leben. Christus ist unser Bruder, der uns vorausgegangen ist, um aus den Toten wieder aufzuerstehen. Wir werden ihm folgen. Jesus sagt uns sogar, er ist zum Vater gegangen, um uns Wohnungen zu bereiten, um uns zu ihm zu holen, damit wir dort mit ihm in der Herrlichkeit Gottes sein werden. Er hat die Strafe des Todes überwunden, damit auch wir eines Tages auferstehen können. Doch lasst uns eine dritte Anwendung betrachten, bevor wir zum nächsten Punkt übergehen. Als erstes haben wir gesehen, dass wir durch den Glauben an Christus seine Brüder geworden sind. Wir haben gesehen, dass es bedeutet, wir sollten eine Beziehung zu ihm aufbauen. Wir haben gesehen, dass es für uns ein Trost ist, weil er aus den Toten auferstanden ist, auch aus den Toten auferstehen werden. Drittes sehen wir, dass wir in Christus als unserem Bruder viele weitere Geschwister haben. Und ich denke, die Logik ist klar. Wenn du Christus zum Bruder hast und wenn ich Christus zum Bruder habe, bedeutet es automatisch, dass du mein Bruder bzw. meine Schwester bist. So funktionieren Familien. So läuft es. Wenn wir den gemeinsamen Bruder haben, sind wir auch Geschwister. In Christus sind wir Teil einer neuen Familie geworden. Wir sind Teil einer anderen Familie geworden. Und das sollte uns mit Freude bereiten und Trost spenden. Vielleicht wohnt deine Familie gar nicht in Berlin, aus verschiedenen Gründen. Vielleicht ist die Beziehung innerhalb deiner leiblichen Familie zerrüttet. Vielleicht verstehst du dich mit deinen Geschwistern nicht. Vielleicht verstehst du dich mit deinen Eltern nicht. Unabhängig davon kann es auch manchmal sein, dass unsere Familien uns vielleicht nicht verstehen, weil sie nicht das glauben, was wir glauben. Weil sie vielleicht nicht erkennen, was wir erkennen aus der Schrift. Die Beziehung zu unseren leiblichen Familien kann manchmal schwierig und kompliziert sein. Aber wir können getrost sein, weil wir wissen, dass wir in Christus eine neue Familie erhalten haben. Wir sind seine Brüder geworden und damit sind wir Brüder und Schwestern derer geworden, die auch in Christus sind. Aber auch hier heißt es wieder, wenn wir Geschwister sind, müssen wir auch an der Beziehung zueinander arbeiten. Wir müssen uns Mühe geben, einander kennenzulernen. Wir müssen uns Mühe geben, miteinander Zeit zu verbringen als Geschwister, als Kirche Jesu Christi. Wir müssen eine Familie sein. Wir müssen lernen, einander zu lieben. Wir müssen lernen, aufeinander Acht zu geben. Ich denke, wir haben oft diese falschen Kategorien, dass wir denken, auf der einen Seite ist die Gemeinde und alles Geistliche, auf der anderen Seite ist mein Alltag und alles Weltliche. Und hier ist die geistliche Kategorie, hier ist die weltliche Kategorie. Hier beschäftige ich mich mit Gott, in meiner stillen Zeit zu Hause, in der Familienandacht. Hier beschäftige ich mich mit meiner Arbeit, mit meinen Freunden, Familie. Aber genau das ist eigentlich ein falsches Denken. Wir müssen davon wegkommen, dass wir Geistliches vom Weltlichen trennen. Wir müssen dahin kommen, dass wir das Geistliche und das Weltliche zusammen sehen. Dass wir, wenn wir in der Arbeit sind, Gott zur Ehre leben. Wenn wir zu Hause in der Familie sind, Gott zur Ehre leben. Wenn wir im Gottesdienst sind, Gott zur Ehre ihn anbeten. Alles, was wir tun, dient Ehre Gottes. Und wir müssen nicht denken, ich habe hier meine geistliche Familie und ich habe hier meine Familie in der Welt. Wir dürfen als Christen uns auch außerhalb der geistlichen Dinge treffen. Wir dürfen Gemeinschaft miteinander haben. Wir müssen nicht immer, wenn wir uns treffen, geistliche Themen besprechen oder biblische Sachen bereden. Natürlich, wir wollen uns durch das Wort Gottes ermahnen und ermutigen und Zuspruch geben. Aber wir dürfen auch gemeinsam Spaß haben. Wir dürfen auch zusammen ein Bier trinken gehen, wir dürfen auch zusammen ins Kino gehen, wir dürfen zusammen grillen, wir dürfen uns ganz normal, wie in unserem Alltag, mit unseren Geschwistern in der Gemeinde verhalten. Wir dürfen alles tun, sagt uns Paulus, aber nicht alles ist gut. Wir dürfen alles tun, was uns erbaut, was unsere Geschwister erbaut und was nicht gegen das Wort Gottes widerspricht. Und nur so können wir anfangen, eine Beziehung aufzubauen. Das Zeugnis, was wir in der Apostelgeschichte über die erste Gemeinde finden, über die ersten Kirchen, ist, dass sie täglich Gemeinschaft hatten. Ich bin davon überzeugt, dass sie nicht den ganzen Tag 24 Stunden damit verbracht haben, das Wort Gottes zu lesen und Abendmahl zu feiern und zu beten. Sie haben wahrscheinlich viel ihres Tages damit verbracht. Aber sie haben auch miteinander gegessen, sie haben miteinander geredet, sie haben sich darüber ausgetauscht, wie sie in der Arbeit Gott besser dienen können. Sie haben sich über ihre Probleme, über ihre Sorgen und über ihre Ängste ausgetauscht. Sie waren eine neue Familie. Sie waren ausgestoßen von ihren alten Familien, sie waren ausgestoßen worden aus ihrem alten Volk und sie sind eine neue Familie geworden. Wenn wir unsere Geschwister nicht kennen, wie sollen wir für sie beten? Wenn wir unsere Geschwister nicht kennen, wie sollen wir ihnen helfen? Wie sollen wir sie ermutigen? Wie sollen wir ihnen nahe sein? Wir müssen lernen, einander zu lieben und einander zu dienen, weil wir alle in Christus sind, weil er unser Bruder geworden ist. Christus hat genau das getan. Er hat Maria zu seinen Brüdern geschickt und sie sollte ihnen sagen, dass er zu seinem Vater und ihrem Vater, zu seinem Gott und ihrem Gott auffahren wird. Und das bringt uns zum zweiten Punkt heute Morgen, dein Vater. Wer betrachtet, Christus ist dein Bruder geworden und jetzt sehen wir, wie Gott dein Vater geworden ist. Jesus hat zu Maria gesagt, geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und diese Aussage erscheint uns erst einmal normal. Die verwundert uns nicht, denn es ist doch klar, Christus musste zum Vater auffahren. Christus musste zurück zu Gott gehen. Das steht außer Frage. Und ich denke, es ist auch nicht die Aussage an sich, die Jesus hier trifft, die uns pausieren lassen sollte, sondern wie er es sagt, sollte uns pausieren lassen. Er sagt, ich gehe zu meinem Vater und bis hierher ist alles okay, bis hier ist alles normal. Doch dann sagt er, und zu eurem Vater oder zu ihrem Vater, wenn wir es wortwörtlich nehmen. Christus geht nicht nur zu seinem Vater, Christus ist auch zu unserem Vater gegangen. Und hier gibt uns Jesus einen weiteren Einblick in die neue Beziehung, die wir in ihm haben. Die neue Beziehung, die wir mit Gott, dem Vater, haben. Er hat seine Jünger schon als seine Brüder bezeichnet und jetzt bezeichnet er seinen Vater sogar als ihren Vater. Das ist natürlich eine logische Konsequenz, dass wenn er ihr Bruder wird, dass sein Vater auch ihr Vater wird. Und es ist auch nichts Neues im Evangelium. Jesus hat uns ja schließlich schon gelehrt, dass wir zu unserem Vater beten sollen. Wir sollen zu seinem Vater als unseren Vater beten. Wir haben diese Lehre schon mehrmals in den Evangelien gehört, dass Gott unser Vater ist. Und ich habe auch schon gesagt am Anfang, die Aussagen über die Lehre der Adoption sind nicht kompliziert. Aber sie haben viel Inhalt, sie sind tiefgehend, sie sind bereichernd für unseren Alltag. Jesus sagt hier, dass Gott ihr Vater ist. Gott ist der Vater der Jünger. Das heißt, Christus ist nicht nur ihr Bruder, Gott ist ihr Vater geworden. Und das ist eine Lehre, die wir immer wieder im Wort Gottes finden, die wir schon gefunden haben im Wort Gottes, bevor Christus gekommen ist. Im Alten Testament bezeichnet Gott sein Volk oft als mein Sohn. Mein Sohn. Gott hat schon immer sein Volk in dieser Beziehung gesehen, dass er ihr Vater ist, dass er nicht nur ihr Gott, sondern ihr Vater ist. Aber selbst im Neuen Testament, wenn wir zum Beispiel die wunderbare Stelle aus Galater 4 betrachten, Galater 4, Verse 4 bis 6, dort schreibt Paulus, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft aber Vater. Calvin hat passend dazu zitiert, der Sohn Gottes wurde Mensch, damit die Söhne der Menschen Söhne Gottes werden. Genau das ist die Lehre der Adoption. Genau das ist es, worum es geht. Und Paulus sagt jetzt hier, was geschehen ist, wie es geschehen ist und was die Folge ist. Er macht im Prinzip dieselbe Aussage, die Christus gemacht hat, nur führt er aus, was es bedeutet. Er macht uns deutlich, was es bedeutet, Kinder Gottes zu sein. Er sagt, Christus kam, um uns zu erlösen, aber er kam auch, um zu sterben und um aufzuerstehen, damit wir Kinder Gottes werden können. Eines der Ziele des Evangeliums ist, dass wir Kinder Gottes werden, dass wir Teil der Familie werden. Ich hoffe, wir sind uns alle einig, dass Christus kam, um unsere Sünden zu vergeben. Ich hoffe, wir lassen diesen Punkt nicht auf der anderen Seite runterfallen. Christus ist gekommen, um uns unsere Schuld zu vergeben, um Frieden mit Gott herzustellen. Der Römerbrief sagt uns sogar, dass Christus auferstanden ist, um unsere Rechtfertigung willen. Das gesamte Erlösungswerk hatte das Ziel, dass wir erlöst werden. Aber das Ziel dieser Erlösung hatte ein noch größeres Ziel, nämlich, dass wir Teil der Familie werden. Gott hätte sagen können, jetzt habe ich euch die Sünden vergeben, jetzt macht was draus. Aber Gott hat uns in diesem Erlösungswerk, in Christus, in seine Familie aufgenommen. Das bedeutet mehr. Christus tat dies, damit wir Kinder Gottes werden. Und die Folge, sagt uns Paulus, ist, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben. Den Heiligen Geist. Er sagt sogar den Geist seines Sohnes. Wir haben den Geist Christi erhalten. Der Geist, der in Form einer Taube bei der Taufe auf Christus selbst runtergekommen ist. Der Geist, der Christus geführt und geleitet hat. Der Geist, der Christus am Kreuz geholfen hat durch die Leiden. Der Geist ist in uns gekommen. Diesen Geist hat uns Gott gegeben, damit wir in diesem Geist sagen können, aber Vater. Viele Ausleger sagen, Abba bedeutet so viel wie Papi oder Daddy, gibt es im Prinzip keinen Beleg dafür, dass es das bedeutet. Was wir wissen ist, und ich denke, daher kommt die Intention, das zu sagen, dass dieser Begriff Intimität und Vertrautheit ausdrückt. Wir sagen Abba Vater, weil wir eine ganz neue Beziehung zu Gott erhalten haben, eine Beziehung, die intim und voller Vertrauen ist, eine Beziehung, wie wir sie zu unseren Eltern haben sollten. Nur noch mehr Vertrauen, noch mehr Intimität, denn Gott kann uns kein einziges Mal enttäuschen. Gott wird uns kein einziges Mal fallen lassen. Gott hält uns. Paulus macht uns deutlich, was Jesus in einem einzigen Wort zum Ausdruck bringen konnte. Gott ist unser Vater geworden und wir haben eine komplett neue Beziehung zu Gott. Er ist nicht mehr der Gott, der aufgrund unserer Sünden gegen uns ist, sondern er ist der Gott, der in Christus für uns ist. Unser guter Vater. Lass uns auch hier darüber nachdenken, was es für unser Leben bedeutet. Ich denke, als erstes können wir festhalten, dass wenn Gott unser Vater geworden ist, dass wir den größten und mächtigsten Vater haben können. Wenn Kinder auf dem Spielplatz anfangen, ihre Väter zu vergleichen, ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt, aber es gibt immer wieder die lustigen Geschichten. Mein Vater ist viel stärker als dein Vater, der kann diesen Stein hochheben. So Geschichten. Wir könnten sagen, unser Vater ist viel mächtiger. Er hat das ganze Universum geschaffen. Unser Vater ist viel mächtiger. Er hat gesprochen und hat die ganze Erde einfach mal mit Wasser überfluten lassen. Unser Gott ist viel mächtiger. Er hat jeden einzelnen Stern aufgehangen im Himmelszelt. Wir haben den mächtigsten Vater, den man sich vorstellen kann. Und dieser Vater ist für uns. Er ist für dich. Er ist nicht gegen uns gerichtet. Er ist in Christus für dich geworden. Er ist dein Vater geworden. Er versorgt uns. Er stärkt uns. Der Heidelberger Katechismus formuliert es wunderbar. Er sagt, wir beten zu einem Vater, wir bekennen einen Vater, der dazu in der Lage ist, alles zu tun und der in Christus willig ist, uns alles zu geben, der uns alles geben will, was wir benötigen. Das ist unser Gott, das ist unser Vater. Und zweite Anwendung wäre der nächste Vers in Galater 4 gewesen, können wir sehen, dass wir, wenn wir Gott als Vater haben, von ihm erben werden. Paulus sagt, wenn wir nun Christi Geschwister sind, so sind wir mit ihm Miterben geworden. Und das Erbe, was wir erhalten, ist das Reich Gottes. Es ist die Herrlichkeit, es ist das Leben in der Herrlichkeit unseres Vaters. Wir werden eines Tages in seinem Reich sein, als seine Kinder. Wir werden in dieser Herrlichkeit leben, mit unserem Bruder. Wir werden mit unseren Geschwistern dort leben, aus allen Zeiten, aus allen Kontinenten werden wir eines Tages zusammen dort sein, bei unserem Vater. Das ist das Erbe, was wir erhalten. Gott ist unser Vater geworden in Christus. Eine komplett neue Beziehung, die wir zu ihm aufgenommen haben. Er ist nicht mehr der strafende Richter, auch wenn wir vor den Richterstuhl Christi treten werden, sondern er ist unser liebender Vater geworden in unserem Bruder Christus. Aber lasst uns zum dritten Punkt kommen. Der erste Punkt war dein Bruder. Christus ist dein Bruder geworden. Wir haben jetzt gerade betrachtet, dass Gott dein Vater geworden ist. Jetzt wollen wir die Balance halten und wir betrachten deinen Gott. Was sagt Christus? Christus sagt, geh zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich werde zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott oder ihrem Gott gehen. Ich denke, Christus gibt uns hier eine gute Balance, eine gute Erinnerung. Er erinnert uns daran, dass er immer noch zu Gott gegangen ist. Es ist immer noch Gott, von dem wir reden. Es ist nicht nur der liebende Vater, es ist immer noch der heilige, gerechte Gott. Ich denke, es ist wichtig, dass wir als Volk Gottes diese Wahrheit verstehen, um die Balance zu halten, um uns richtig zu verhalten. In einer Familie sind die Kinder oft, vielleicht nicht oft, aber zumindest manchmal ab und zu eventuell ungehorsam. Sie gehorchen den Eltern nicht, sie tun, was sie wollen, sie geben Widerworte. Geschwister fangen an, sich zu streiten, weil sie sich ungerecht fühlen, ungerecht behandelt fühlen. Aber sind wir wirklich bereit, unserem Vater im Himmel, nämlich Gott, zu widersprechen? Wollen wir wirklich unserem Vater, dem allmächtigen Gott, gegenüber ungehorsam sein? Ja, wir sind es manchmal, aber wollen wir das auch wirklich? Ist das wirklich das, wie wir unseren Vater im Himmel sehen? Und ich denke, Christus gibt uns hier, indem er daran festhält, dass es Gott ist, eine gute Balance, dass wir nicht in eine Falle tappen, dass wir nicht denken, es ist nur unser Vater. Ich denke, Christus gibt uns hier mit diesen Worten zwei Unterscheidungen, die wir treffen sollten, die uns aber nicht dazu führen, dass wir die Dinge voneinander trennen, sondern dass wir den Unterschied verstehen, dass wir die Balance halten. Das Erste, was wir sehen, ist, wir reden über Gott und über unseren Vater. Wir müssen es unterscheiden. Es ist Gott und der Vater. Es sind nicht zwei verschiedene Personen. Wir trennen diese zwei Dinge nicht, aber es ist Gott und Vater oder Vater und Gott. Und wir müssen aufpassen, dass das eine nicht das andere bestimmt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu Gott kommen, immer mit dem Gedanken, er ist der strafende Gott, er ist der Richter, er ist der heilige, mächtige Gott, wie kann ich nur vor ihn kommen? Und das sind richtige Gedanken, wir sollten nicht denken, das ist ein falscher Gedanke. Aber wir können zu Gott kommen, weil er eben zugleich unser Vater ist. Und das ist das, was wir zusammenhalten müssen, unser Vater und unser Gott. Auf der anderen Seite müssen wir aufpassen, dass wir nicht denken, ach, das ist unser liebender Vater, wir können tun und lassen, was wir wollen, er liebt uns ja eh. Und hat er uns in Christus nicht alle seine Liebe gezeigt? Hat er uns in Christus nicht alles vergeben? Also ist es doch gar nicht so wichtig, wie ich lebe und was ich tue. Das wäre ein falscher Ansatz. Er ist immer noch Gott. Und wir brauchen immer noch Ehrfurcht. Wir brauchen immer noch Gottesfurcht. Ich denke, das Schwierigste im Leben ist, Balance zu halten. Das Schwierigste im Leben ist, nicht auf der einen Seite vom Pferd runterzufallen. In vielen Bereichen. Arbeitsalltag, Familienleben vielleicht. Auch in unserem Glauben. Wir müssen aufpassen, dass wir das eine nicht gegen das andere ausspielen. Wir finden in der Bibel so viele Lehren und wir dürfen nie anfangen zu denken, wenn wir das glauben, dann ist ja das... Nein. Wir dürfen niemals anfangen, es gegeneinander auszuspielen. Wir müssen die Balance halten. Wir müssen an allem festhalten. Gott ist unser Vater und er ist unser Gott. Wir dürfen die beiden Dinge auch nicht trennen, sondern wir müssen verstehen, was es bedeutet und sie zusammenbringen. Wir Ehrfurcht. Paulus lobt sogar im Epheserbrief und sagt, Priesen sei der Gott und Vater unseres Herrn. Gott, Vater. Er sagt Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und das ist der zweite Unterschied, den wir betrachten sollen, wo wir auch wieder nicht trennen dürfen. Ich denke, es ist klar, dass Christus von seinem Vater spricht. Aber warum spricht Christus von seinem Gott? Erkennen wir nicht, dass Christus selbst Gott ist? Glauben wir nicht, dass Christus der ewige, eingeborene Sohn Gottes ist? Warum redet er hier von seinem Gott? Warum hat Paulus die Freiheit, den Gott unseres Herrn Jesus Christus anzubeten? Genau hier müssen wir aufpassen, dass wir definitiv nicht unterscheiden, sondern dass wir unterscheiden. Christus ist nämlich Gott und Mensch zugleich. Das ist das, was wir bekannt haben. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Das Bekenntnis heute war relativ lang. Aber es heißt, und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Christus ist eines Wesens mit dem Vater. Er ist der eine wahre Gott. Er ist Licht aus Licht. Gott aus Gott oder Gott von Gott. Und dann heißt es, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria. Zugleich ist er aber auch Mensch. Und das ist die Balance, die wir halten müssen. Und weil er zugleich Mensch ist, kann er auch von seinem Gott reden. Deshalb konnte er am Kreuz hängen und sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil sein Vater zugleich sein Gott ist. Wir können jetzt stundenlang damit verbringen, uns den Kopf darüber zu zerbrechen und zähle es in die Kategorien eines Mysteriums, dass wir verstehen können, aber nie zu 100% begreifen können. Wir können die Wahrheit verstehen, wir können an der Wahrheit festhalten und wir können uns Wochen und Monate lang damit beschäftigen und es ist gut, sowas zu tun. Ich bin davon überzeugt, wir werden nie die Fülle dieser Wahrheit völlig verstehen. Ich denke, Jesus macht hier keinen Unterschied zwischen seinem Gott und seinem Vater und wir sollten keinen Unterschied zwischen Gott und unserem Vater machen. Es ist Gott, der Vater, die erste Person der Dreieinigkeit, die erste Person unserer Gottheit, die wir anbeten. Es ist Gott und sein Vater, zu dem Christus zurückkehrt. Und es ist unser Gott und unser Vater, zu dem wir eines Tages zurückkehren werden, zu dem wir eines Tages gehen werden. Unser Vater im Himmel, den wir anbeten. Lass uns auch hier die Anwendung sehen. Die erste Anwendung haben wir schon betrachtet. Wenn Gott unser Vater im Himmel ist, wenn unser Vater der Gott im Himmel ist, dann dürfen wir ihm völlig vertrauen. Dann brauchen wir uns keine Sorgen machen, dann brauchen wir keine Angst haben. Er ist der Gott, der Christus aus den Toten hervorgebracht hat. Ein Mensch, der 3 Tage tot war, ist auf einmal wieder lebendig geworden. Dieser Gott ist unser Vater. Und wir dürfen uns auf ihn verlassen. Wir dürfen vertrauen. Wir dürfen ihm vertrauen, dass er für uns ist. Er als der Herrscher des Universums ist unser Gott. Aber die zweite Anwendung, die wir sehen, ist Ehrfurcht. Wir müssen Gott fürchten, weil er immer noch Gott ist. Weil er nicht einfach nur ein lieber, netter Vater ist, wie er gerne dargestellt wird, mit schönem weißem Bart und liebevoll wie der Nikolaus, sondern er ist der ewige, heilige Gott. In Sprüche heißt es, Gottesfurcht ist der Anfang aller Weisheit. Das ist der erste Rat, den Salomo seinem Sohn gibt, als er Sprüche schreibt. Gottesfurcht ist der Anfang aller Weisheit. Wir dürfen niemals verlieren, Gott zu fürchten. Er ist der ewige, heilige Gott, der ehrfürchtige, der große Gott. Er wird auch uns eines Tages richten. Er wird uns in Christus richten. Aber wir müssen Rechenschaft ablegen über unser Leben. Wir müssen vor ihn treten und sagen, was wir getan haben. Und wir dürfen diese Ehrfurcht nicht verlieren. Ich denke, wir haben heute drei wunderbare Wahrheiten gesehen. Wir haben zum ersten gesehen, dass Christus unser Bruder geworden ist. Wir haben zum anderen gesehen, dass Gott unser Vater geworden ist. Und wir haben auch gesehen, dass Gott immer noch unser Gott bleibt. Und alle diese drei Wahrheiten sollten uns mit Freude und mit Trost erfüllen. Mit Freude, dass wir wissen dürfen, dass unser großer Gott uns in seine Familie aufgenommen hat. Dass wir einen der besten Brüder erhalten haben, den man erhalten kann. Ein Bruder, der als erster aus den Toten auferstanden ist, damit wir aus den Toten auferstehen. Das sollte uns mit Trost Freude erfüllen. Wir dürfen wissen, dass unser Vater im Himmel der mächtige Gott ist, der uns schützt und trägt und führt und leitet, für uns ist.